Spät in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1944 sprach Hitler über den deutschen Rundfunk, um, wie er sagte, durch den Klang seiner Stimme zu beweisen, dass er einem Verbrechen entgangen sei, das in der deutschen Geschichte seinesgleichen suche.
Eine ganz kleine Clique, ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere, hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu begleiten und mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtführung auszurotten. Der Kreis, der diese Usurpatoren darstellen, ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden.
So war schon wenige Stunden nach dem Bombenattentat des Obersten Graf von Stauffenberg die offizielle Sprachregelung perfekt. Der sogenannte 20. Juli sollte und musste dargestellt werden als ein einmaliges, einziges Ereignis, als ein Komplott, das ganz wenige abenteuerlich verspielte Aristokraten, entlassene Generale, perfide Jesuiten, verkommene Anarchisten angezettelt hätten, Menschen ohne den geringsten Rückhalt im Volk. Die also ausdrücklich wiederbelebte, unheilvolle Dolchstoßlegende sollte Führer und Volk nun bis zum Letzten zusammenschweißen.
In der Verbissenheit des fünften Kriegsjahres übernahmen nicht nur die östlichen, sondern auch die westlichen Kriegsgegner die von Goebbels dekretierte Propagandathese.
Die bereits verkündete Forderung nach der bedingungslosen Kapitulation und die These der Kollektiv-, der Gesamtschuld des deutschen Volkes verboten ihnen klar zu sehen. Mit dieser Politik schmiedeten sie für Hitler die wohl schärfste Waffe zum Kampf gegen den inneren Widerstand, gegen das andere Deutschland.
Am 2. August 1944 tat Premierminister Churchill vor dem englischen Unterhaus den 20. Juli als einen Ausrottungskampf der Würdenträger des Dritten Reiches untereinander ab. Die Wölfe hätten versucht, sich gegenseitig aufzufressen. In Amerika überwogen ähnliche Ansichten.
Schon zwei Jahre später hat Churchill sich korrigiert. Am 2. Juni 1946 sagte er:
In Deutschland lebte eine Opposition, die durch ihre Opfer und eine entnervende internationale Politik immer schwächer wurde. Aber zum edelsten und größten gehörte, was in der politischen Geschichte aller Völker je hervorgebracht wurde. Diese Männer kämpften ohne eine Hilfe von innen und außen, einzig getrieben von der Unruhe ihres Gewissens.
Doch mit dieser Einsicht blieb er längere Zeit allein. Noch immer ist im In- und Ausland der Irrtum weit verbreitet, der Widerstand der Deutschen habe sich beschränkt auf den 20. Juli, auf ein paar eng begrenzte Kreise und einige berühmt gewordene Predigten.
Wenige Tage bevor der damals 36-jährige, im Kampf in Nordafrika schwer versehrte Stabschef des Ersatzheeres, er hatte ein Auge, eine Hand und an der anderen Hand drei Finger verloren, Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, die Bombe gegen Hitler legte, hatte er zu Gleichgesinnten gesagt:
Es muss geschehen, denn Hitler ist das Böse an sich.
Die französischen, belgischen, holländischen, norwegischen Widerstandskämpfer kämpften für die gedemütigte Heimat, für die Befreiung ihres Vaterlandes von fremder, in vielen Fällen grausamer Besetzung.
Dagegen brachte der stille Befehl des Gewissens die Männer und Frauen des deutschen Widerstandes gegen Hitler in die furchtbare Zwangslage, zum Teil mitten im Kriege, gegen ihren obersten Befehlshaber, gegen das Staatsoberhaupt kämpfen zu müssen, um ihr Vaterland vor dem endgültigen Absturz in die Barbarei zu retten.
Darüber hinaus ging es ihnen darum, die europäische Kultur, ja die gesamte Menschheit, vor einer grauenhaften Bedrohung zu bewahren.
War diese Einsicht selbstverständlich? War sie selbstverständlich zumindest für die Deutschen selbst? Das ist die eine Frage. Taten die freien demokratischen Völker der zivilisierten westlichen Welt in ihrem eigenen Interesse, taten sie um der Erhaltung des Friedens der Welt genügend, taten sie alles, um diese Einsicht zu stärken, zu fördern? Das ist die andere Frage, die sich stellt. Hitlers Gestalt und Erscheinung, die gewaltige suggestive Kraft, die von ihm ausging, sind schon heute kaum mehr fassbar. Nur die Lage, die der Erste Weltkrieg hinterlassen hatte, kann ihn begreifbar machen. Deutschland hatte fast bis zum Siege gekämpft und stand dann plötzlich vor der notvollen Niederlage. Das und die harten,
teilweise widersinnigen Bestimmungen des Versailler Vertrages bereiteten den Nährboden für die Legende des Verrates, die Dolchstoßlegende. Schon 1922 hatte Papst Pius XI. Prophetisch gewarnt, der Versailler Vertrag sei zwar feierlich besiegelt worden, aber er habe keine echte Friedensordnung geschaffen. Der Friede stehe nur in den Akten, er sei nicht verankert in den Herzen, in denen kriegerische Leidenschaften schwelten, die immer gefährlicher würden. Aber nicht nur die territorialen Wunden dieser Verträge, auch Elend und Währungszusammenbruch steigerten den fieberhaften Zustand. Die Niederlage hatte in Jahrhunderten Gewachsenes gebrochen, aber nicht erstickt. So urteilt der Schweizer Staatsmann und Historiker Karl Jakob Burckhardt in »Meine Danziger Mission« und fährt fort.
Unter dem ungeheuren Druck der innerdeutschen Atmosphäre hatte Brüning, der am 26. März 1930 das Kanzleramt übernahm, äußerst maßvoll und in keiner Weise mitreißend, versucht wie seine Vorgänger die im Jahre 1918 preisgegebene Staatsautorität mit seinen letzten leisen Mitteln weiterhin zu verstärken. Es hätte im Interesse der Siegermächte gelegen, ihm greifbare Satisfaktionen zu gewähren. Seine außenpolitische Erfolglosigkeit hat seinen Sturz mit herbeigeführt. Auch innerpolitisch wirkten starke Vorurteile konfessioneller Art gegen ihn.
Den ungeheuren Druck der innerdeutschen Atmosphäre schufen vor allem die 6 Millionen Arbeitslosen, die während der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre für ein Fünftel bis ein Viertel der deutschen Bevölkerung Not und Unsicherheit bedeuteten. In vielen Parteien und Fraktionen zersplittert, von häufigen Regierungskrisen erschüttert, vermochte die sehr junge Demokratische Republik, die ganz plötzlich auf das Wilhelminische Kaiserreich gefolgt war, kein kräftiges Gefühl von verpflichtender Treue zu wecken. Diese Demokratie war und blieb ein Kind der unverstandenen, nicht akzeptierten Niederlage. Die von gewissen Rechtskreisen maßlos aufgebauschte Gefahr einer kommunistischen Revolution steigerte die Verwirrung noch mehr.
Da berief am 30. Januar 1933 der hochbetagte, geistig und körperlich jetzt spürbar verdämmernde Reichspräsident Generalfeldmarschall von Hindenburg Adolf Hitler den Führer der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei zum Reichskanzler. Hitler trat an die Spitze eines Koalitionskabinetts, das sich als das der sogenannten nationalen Erhebung proklamierte. In dem Kabinett gab es neben Hitler zunächst nur 2 Nationalsozialisten. Die Drahtzieher um Papen und den deutschnationalen Hugenberg glaubten, auf diese Weise den böhmischen Gefreiten und seine Bewegung zähmen, in vorgezeichnete Bahnen lenken zu können. Hitler schlug überdies genau den richtigen Ton an, als er den Anbruch der Ära der nationalen Erhebung proklamierte.
Getreu dem Befehl des Generalfeldmarschalls wollen wir beginnen. Möge der allmächtige Gott unsere Arbeit in seine Gnade nehmen, unseren Willen recht gestalten, unsere Einsicht segnen und uns mit dem Vertrauen unseres Volkes beglücken. Denn wir wollen nicht kämpfen für uns, sondern für Deutschland.
Wenig später, im Wahlkampf, rief er dem verwirrten und noch betäubten Volke entgegen:
Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre! Und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn, ich tat es um deiner selbst wegen. Denn ich kann mich nicht lossagen von dem Glauben an mein Volk und hege felsenfest die Überzeugung, dass eben Gott noch einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, bügel erkämpfte, bittere Farbe, neue deutsche Reich, der Grün. Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen.
War das alles Lüge? Karl Jakob Burckhardt hat darauf wiederum in Meine Danziger Mission geantwortet.
Duff Cooper hat Hitler einmal einen Lügner genannt. Damit hat er sicher eine der gefährlichsten Eigenschaften des Diktators beim richtigen Namen bezeichnet. Richtig, wenn man die Versprechen des Reichskanzlers und ihren oft augenblicklichen Bruch sich vor Augen hält und seine zynische Untreue wahrnimmt. Bei genauerem Hinsehen aber möchte es scheinen, dass solche landläufigen und gesunden Begriffe wie Lügner das Phänomen Hitlers nicht völlig zu decken vermögen. Wenn ich mein Wort gebe, so halte ich es, so erklärt er, ganz kurze Zeit darauf, bisweilen fast am selben Tag, bricht er es bedenkenlos, als ob es sich bei seiner Beteuerung nur um eine konventionelle Floskel gehandelt habe. Beinahe möchte man versuchen, anstatt er lügt zu sagen, es lügt aus ihm. Er ist ein Erniedrigter und Beleidigter. Durch jeden seiner Entschlüsse, jede seiner Taten will er etwas wettmachen. Will er ein undefinierbares Gegenüber, einen unsichtbaren, allgegenwärtigen Feind, den er für total verantwortlich hält, in die Knie zwingen und aufs Härteste bestrafen. Überall, wo er eine Überlegenheit zu spüren glaubt, erwacht seine Rachsucht.
Das war Hitler. Trotz der für die freiheitliche Demokratie so ungünstigen Umstände, die ihn emporgetragen hatten, ist es ihm nie gelungen, in freien Wahlen eine Mehrheit zu gewinnen. Nicht einmal in den Wahlen des März 1933. Als die paramilitärischen SA und SS-Verbände schon starken Terror übten. Die NSDAP gewann damals nur 44% der Stimmen. Einzelne Wahlkreise lagen stark darunter, so Köln-Aachen mit nur 30,1% und das gesamte Rheinland mit nur 35,3% narzisstischer Stimmen. Solche Zahlen beleuchten auch das Werk des Kölner Universitätsprofessors für Staatswissenschaften, des unentwegten Künders des echten Föderalismus in Staat und Gesellschaft, Benedikt Schmidtmann, der von Anfang an den aufkommenden Irrgeist, den er auch in der preußischen Zentralisierung wirksam sah, bekämpft hatte. Nach der Machtübernahme, vorübergehend verhaftet, wurde er kurz nach Kriegsausbruch 1939 in ein Konzentrationslager eingeliefert. Dort wurde der 69-Jährige nach wenigen Tagen zu Tode misshandelt.
Hitler musste die kommunistischen Stimmen ungültig erklären lassen und die katholische Zentrumspartei durch bald gebrochene Versprechen und erpresserischen Druck ausmanövrieren, um im Reichstag die erforderliche Mehrheit für das Ermächtigungsgesetz zu finden, das ihm für 4 Jahre begrenzte diktatorische Vollmachten geben sollte. Die sozialdemokratische Fraktion, aus deren Reihen schon mehrere Abgeordnete verhaftet oder geflohen waren, widersetzte sich diesem Ermächtigungsgesetz bis zuletzt. An der mutigen Rede des SPD-Fraktionsführers Wels hatte ein junger Abgeordneter noch mitgearbeitet, der bald darauf für volle 9 Jahre im Konzentrationslager verschwand. Kurt Schumacher, der nach dem Kriege bis zu seinem frühen Tode in der Bundesrepublik Deutschland die Sozialdemokratische Partei wieder aufbaute und der entscheidend sich auch den kommunistischen Unterwanderungsversuchen widersetzte.
Die Wut Hitlers und der Nationalsozialisten richtete sich daher zunächst besonders gegen die Linke, vor allem die Sozialdemokratie. Unzählige Mitglieder sozialdemokratischer Organisationen und Jugendgruppen wurden in Konzentrationslager geworfen, mussten emigrieren oder, wenn sie in Deutschland blieben, berufliche Schikanen und Zurücksetzung erleiden. Frau Anne-Dore Leber, die Witwe von Julius Leber, sagt über den sozialdemokratischen Widerstand:
So hatten auch die Arbeiter, die sich zu der Sozialdemokratischen Partei bekannten und meist gleichzeitig gewerkschaftlich organisiert waren, fast geschlossen der nationalsozialistischen Propaganda standgehalten, als Hitler anfangs der 30er Jahre mit so großem Geschick die Arbeitslosigkeit für seine Zwecke nutzbar zu machen verstand. Auch wenn Sie selbst Ihren Arbeitsplatz verloren haben mochten, formierten Sie sich in den Schutzverbänden der Republik, dem Reichsbanner und der Eisernen Front und zeigten sich bis zuletzt bereit, für die Erhaltung des demokratischen Staates aufzumarschieren. Viele von Ihnen warteten noch im Januar 1933, dass ein Ruf Ihrer Führung erfolgen werde, und waren erbittert, als er ausblieb. Ihre große Gegnerschaft trat noch einmal deutlich für alle Welt bei der Wahl vom 5. März 1933, die 5 Wochen nach der nationalsozialistischen Machtergreifung stattfand, in Erscheinung. Damals bekannten sich wiederum 7 Millionen Wähler zur Sozialdemokratie. Um diesen politischen Widerstand zu brechen, schuf das Regime die ersten KZs, in die unzählige Sozialdemokraten eingeliefert wurden. Vor allem wurden ihre entschlossenen jüngeren Führer schnellstens in Haft genommen. Auch mein Mann war sofort festgenommen worden und wurde über 4 Jahre, von 1933 bis 1937, ununterbrochen in Haft gehalten. Gleich zu Beginn schrieb er mir aus der Haftzelle: Man kann dem Volke Angst einjagen mit allen möglichen Mitteln. Liebe aber wächst nur durch Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Und ohne Liebe gibt es eben kein Vaterland. Das gleiche Empfinden und Denken bewahrte sich bei vielen Sozialdemokraten. Es überstand Gefängnisse und KZs und mobilisierte immer wieder den Willen zu neuen Aktionsversuchen. In einer fortlaufenden Kette bildeten sich vielfältige sozialdemokratische Widerstandsgruppen. Sie wurden zerschlagen und dezimiert und entstanden, ungeachtet der Wachsamkeit der Gestapo, doch immer wieder aufs Neue. Durch selbstverfasste und geheim vervielfältigte Flugblätter wollte man gegen den Nationalsozialismus aufrufen oder sich durch gemeinsame Gespräche für neue Wege in die Zukunft rüsten. Das Herz der alten, demokratisch organisierten Arbeiterschaft schlug auch noch lange, bis in die Kriegsjahre hinein, in den industriellen Betrieben fort, was dem Regime zum Teil erhebliche Schwierigkeiten und Sorgen bereitete. Freilich blieb die Wirksamkeit aller dieser Bestrebungen begrenzt. Aber was nicht vergessen werden darf, ist dies, dass sich trotz aller Verbote, trotz Terror und Folterung und trotz der sich häufenden Todesurteile ein geheimer Zusammenhalt unter einer nicht unerheblichen Zahl sozialdemokratischer Funktionäre in den verschiedenen Landesteilen und Städten erhielt. Ihrer Unterstützung fühlten sich auch Wilhelm Leuschner, Carlo Mierendorf, mein Mann und andere Sozialdemokraten sicher, als sie nach der Entlassung aus ihrer ersten Haft das Bündnis mit dem Militär suchten, das unerlässlich war, um wirksam gegen das Regime vorgehen zu können. Aus dieser Überzeugung wuchs schließlich auch das Freundschaftsverhältnis zwischen meinem Mann und Klaus von Stauffenberg.
Bald verwischte die gemeinsam getragene Gefahr, die Scham über das Geschehene, die brennende Sorge um das auf den Krieg zutaumelnde Vaterland, bei den Einsichtigen die überkommenen Grenzlinien zwischen den Konfessionen, zwischen links und rechts, zwischen Adligen, Bürgern und Arbeitern. Zu den wenigen Überlebenden des von Helmut James Graf Moltke geleiteten Kreisauer Kreises, in dem ohne Umsturz und Attentatspläne Sozialdemokraten und Konservative, evangelische Theologen und Jesuiten zusammenarbeiteten, um eine Neuordnung Deutschlands nach dem Kriege zu planen, gehört neben dem Bundestagspräsidenten Gerstenmaier und dem einstigen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Stelzer der frühere Bundestagsabgeordnete und Wiedererbauer der weltberühmten Augsburger Armensiedlung der Fuggerei, Fürst Josef Ernst Fugger von Glött. Er sagt über diese Zusammenarbeit:
Nach dem Hitlerputsch in München im Jahre 1923 begann ich mich näher mit dem Nationalsozialismus zu befassen. In den aufgewühlten Nachkriegsjahren sah ich in dieser Bewegung eine furchtbare Gefahr für Deutschland und die zivilisierte Welt. Als ich dann im Münchner Bürgerbräu einer seiner Reden angehört und ihm am Tische gegenüber gesessen hatte, erschien er mir in seinem düsteren Fanatismus noch bedenklicher. Die Lektüre seines Buches »Mein Kampf« bestärkte mich darin. Da stand ja alles, was Hitler dann getan und angerichtet hat. In der Überzeugung, dass bei einem an der Macht bleibenden Hitlerregime ein Weltkrieg und eine Weltkatastrophe unausbleiblich ist, suchte ich nun tastend nach Gesinnungsgenossen und Möglichkeiten. Daher wollte ich zuerst wieder in die Armee eintreten, im Glauben, dass nur die bewaffnete Macht eine Möglichkeit biete, das Regime zu stürzen. Doch der zuständige nationalsozialistische Kreisleiter erklärte mich als national unzuverlässig. So wurde ich erst nach dem Kriegsausbruch 1939 eingezogen. Da sah ich, dass auch aus dem eindeutig nicht-narzisstischen Offizierskorps ein entscheidender Umsturz nicht zu erwarten war. Man vertröstete sich auf die Zeit nach dem gewonnenen Krieg. Dann würde man sauberen Tisch machen und die Verbrecherbande davonjagen. Das hielt ich für eine Illusion. Beim weiteren Suchen stieß ich mit meinen Augsburger Freunden, Rechtsanwalt Reisert und Präsident Vogel, auf den Kreis in München, der sich seinerseits immer enger an den Kreis anschloss, den Graf Moltke, sammelte. Zu dem speziellen Münchner Kreis gehörten neben den genannten der frühere Gesandte Sperr, die Jesuitenpatres König, Rösch und Depp. Die Zusammenkünfte fanden unter äußerster Vorsicht statt, die überhaupt für den Kreisauer Kreis kennzeichnend war. Einzeln kam man, einzeln ging man durch die verschiedenen Ausgänge. Schriftliche Dokumente wurden möglichst vermieden. Moltke war entschieden gegen jeden gewaltsamen Umsturz, besonders gegen ein Attentat auf Hitler. Eine neue Durchstoßlegende entstünde dann, welche die geistige und moralische Gesundung des deutschen Volkes erneut verhindert würde. Im Grundsätzlichen war er betont sozial und föderalistisch. Zu den stärksten Eindrücken, die ich damals gewann, gehörte die Begegnung mit Carlo Mierendorf. Er, der Sozialdemokrat, hatte uns anderen voraus mehrere Jahre der furchtbarsten Konzentrationslagerhaft erlitten zu haben. Er sprach davon ohne Hass und Bitterkeit, souverän und gelassen. Im Zusammenwirken mit diesem wirklich großen Manne wurde man sich endgültig klar, um was es ging. Um die Rettung, die Bewahrung des Menschenbildes, der menschlichen Würde vor dem tatsächlich ausgebrochenen, an die totale Macht gelangten Bösen. Vor dieser Aufgabe schmolzen andere herkömmliche Unterschiede zusammen. Dieser Repräsentant der sozialdemokratischen Arbeiterschaft, den auch Kurt Schumacher immer als sein Vorbild anerkannte, sagte mir einmal, als Atheist sei er ins Konzentrationslager gegangen, das dort Gesehene und Erlittene hätte ihn gläubig gemacht. Nun wisse er, ohne Bindung an eine höhere, überirdische Macht könne ein Volk nicht regiert werden, könne es nicht gedeihen. Carlo Mierendorf ist Opfer eines Bombenangriffes geworden. Sicher wäre er, wie sein enger Freund und Mitarbeiter Theo Haubach, nach dem 20. Juli wieder verhaftet worden. Theo Haubach erlitt in der gleichen Volksgerichtshofverhandlung vor Freisler, in der Helmut Moltke, Eugen Gerstenmeier, Alfred Delp, Franz Reisert, Franz Sperr und ich abgeurteilt worden sind, eine schwere Nierenkolik. Inmitten einer solchen schmerzlichen Attacke ist er dann, auch wenige Zeit später, auf der Bahre zum Galgen geschleppt worden.
Hitler nahm, um seine ungesicherte Stellung durch einen besonderen außenpolitischen Erfolg zu festigen, sofort die seit langen Jahren zwischen dem Vatikan und Deutschland schwebenden Verhandlungen über ein Reichskonkordat wieder auf. Papst Pius XI. Und sein Kardinalstaatssekretär Pacelli, der spätere Papst Pius XII., mussten auf das Verhandlungsangebot der Reichsregierung eingehen. Auf dem Papier, und bald erwies sich, dass es für Hitler nur Papier war, schützte das Konkordat die kirchlichen Rechte ausreichend. Einige kirchliche Persönlichkeiten sprachen nun Hitler voreilig und allzu vertrauensvoll Dank und Bewunderung aus.
Der Widerstand, den die katholische Kirche während der 12 Jahre des Nazi-Regimes gegen die wachsenden Übergriffe, gegen die Versuche, das kirchliche Leben zu ersticken, leistete, würde dennoch Bände füllen. Noch 1936 vermochten Behörden und Parteien nicht, die Kreuze aus den Schulen Südoldenburgs zu entfernen, weil die Bevölkerung sich offen widersetzte. Als SA-Formationen zum wiederholten Male das Palais des Rottenburger Bischofs Sproll angreifen wollten, schützten Bauern ihren Bischof, indem sie mit ihren Wagen die Zufahrtsstraßen sperrten und sich in dichten Scharen um das Palais sammelten. Viele Priester wurden verhaftet und für Jahre in Gefängnisse und Konzentrationslager gebracht, wie der jetzige Weihbischof von München, Neuhäusler, der Münchner Jesuitenpater Rupert Meyer. Der Dompropst von Berlin, Monsignore Lichtenberg, wurde als bereits schwer kranker und betagter Mann zu 2 Jahren Gefängnis ohne Erleichterung verurteilt, weil er öffentlich für Juden und Konzentrationslagerhäftlinge gebetet hatte. Nach Verbüßung der Strafe sollte er ins Konzentrationslager Dachau überführt werden. Er starb auf dem Transport. Obwohl die katholischen Jugendorganisationen bald zerschlagen wurden, leisteten viele im Untergrund weiter ihre Arbeit. Es gab in Neuwied bei Koblenz ein eigenes Konzentrationslager für Jugendliche unter 20 Jahren. Die Kälte, der Hunger, die entwürdigende Behandlung bedeuteten für Heranwachsende eine besonders harte Marter. Lehrer und Lehrerinnen haben schwere Zurücksetzungen und Schikanen erlitten, wenn sie oft auf dringende Bitten der Eltern die ihnen anvertrauten Kinder vor geistiger Verrohung bewahren wollten.